Ich bin so froh, dass dieser Hase endlich verschwindet.
Naja, Ostern ist vorbei, zack, alle Hasen müssen aufgegessen werden.
Nee, weil ich diesen Hasen so, ich finde den so fürchterlich, muss ich sagen.
Der ist nicht so hübsch, also.
Der ist so gewaltig, ja. So ein kleiner, süßer Hase, ein ganz kleiner ist so süß, aber der ist so groß.
Ja, sieht doch ein bisschen psychotisch aus.
Genau, das würde ich auch sagen, der hat so einen richtigen Psycho-Blick drauf. Ja, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit so rumrascheln, deshalb entferne ich mir ganz kurz die Schokolade. Ja, ich... jeder macht jetzt noch ein Störgeräusch. ich glaube, es wird Sinn ergeben, man muss sich ja jetzt nicht den ganzen vorstellen, aber mal kurz anzusprechen, dass wir zu dritt hier sitzen und nicht zu zweit wie sonst, weil wir einen Gast eingeladen haben. Möchtest du dich vorstellen, Johann?
Hallo, ich bin Johann. ich bin einmal die Woche hier und mache liebe Dinge.
Ja. Und du, Oma, bist du auch einmal pro Woche hier, machst liebe Dinge?
Also ich heiße Ingrid, ich bin die Omi von Anna.
Weiterhin.
Und wir sind auf dem Wege einer Freundschaft mit Johann.
Das wurde hier schon prädestiniert. Ich bin auch weiterhin Anna. Und ja, wir haben super lang keinen Podcast mehr aufgenommen. Es liegen noch ein paar ungeschnittene Folgen rum. Aber viele Ideen weiterhin. Ich würde einfach sagen, wir haben viele Podcast-Folgen, die einfach noch nicht aufgenommen worden sind, wo einfach kein Mikro lief. Ne, Oma? Das Leben ist eine große Podcast-Folge bei uns.
Eine einzige, ja.
Wenn man das so betrachtet, ja.
Ne? Eine Podcast-Folge mit Bild. Ja, und ich habe Oma schon gesagt, ich hatte heute eine Themenidee, die ich total gerne. Das passt perfekt, das ist cool, dass du hier bist. Ich wusste nämlich erstmal nicht, ob du hier bist oder nicht, weil ich dachte, dass du ein bisschen früher bist, aber voll cool. Kann ich dich auch mal fragen, was du davon hältst? Und zwar saß ich in der Bahn und ich war richtig sauer. Also ich war richtig, richtig schlecht drauf, weil ich am Rewe vorbeigegangen bin in Braunsfeld. Da wohnen meine Eltern. Das ist auch eher so ein Viertel. Ich meine, du kennst Braunsfeld wahrscheinlich ja sowieso, aber ich sag's mal so. Das ist ja so ein Viertel, da wohnen wohlhabendere Leute, so ein bisschen alteingesessenere, ältere auch. Und da ist ein großer Rewe. Und vor diesem Rewe saß ein Mann im Rollstuhl, aber war vornüber gebeugt. Und er hatte so eine Tasse in der Hand und die hang ihm auch einfach nur so runter. Ne? Also er sah aus, als wäre er halt irgendwie, weiß ich nicht, ich wusste gar nicht, ob er irgendwie ansprechbar ist oder irgendwas. Ne? Und er saß, war da auch so komplett irgendwie auf der Straße, also so halb auf der Straße. Und ich, als ich schon auf ihn zugegangen bin, ich habe gesehen, wie viele Menschen unterwegs waren und wie viele ihn nicht angeblickt haben, ne? Ihn einfach nur ignoriert haben. Und es sah wirklich dramatisch aus, wie er da hang. Es hat mich, und dann bin ich halt zu ihm hingegangen und habe ihn halt gefragt, ob er mich verstehen kann. Dann hat er sich aufgerichtet und war nicht so ganz ansprechbar, aber er konnte sich artikulieren und hat gesagt, ja, ja, ist okay. Und dann habe ich halt, meinte ich so, ja, ist denn alles okay bei Ihnen? Und meinte, ja, ist okay. Und dann ich, gut, dann ist das die Information, die ich habe so, und ich war ja auch im Weg zu dir, Oma, und dann bin ich weitergegangen, dann habe ich die Straßenseite gewechselt und dann ist er wieder so in sich eingesackt und ich weiß nicht, ich stand da und ich habe die Leute gesehen und ihn und dann war ich wieder so, okay, es kümmert sich, also es guckt einfach keiner hin, ne? Und dann dachte ich, nee, irgendwie vielleicht war die Frage zu unkonkret, die du gestellt hast, so Hilfe, ich weiß nicht. Und dann bin ich nochmal hingegangen, meinte so, fühlen Sie sich körperlich wohl? Sollte ich zum Beispiel einen Arzt holen? Ist Ihnen, also ich wusste, ich kann ihn jetzt nicht diagnostizieren, aber ich wollte ihm irgendwie nochmal irgendwie die Chance geben, irgendwas, ich weiß nicht, vielleicht war er auch überfordert, so mit der Frage, mit Hilfe und so. Und da meinte er, nee, er wird nur eine Spende haben wollen. Und ich habe tatsächlich, und das mag jetzt total irgendwie bitterböse klingen, aber ich war nicht in dem Modus, eine Spende zu geben. Ich wollte ihm helfen, auf jeden Fall. Und jetzt, das hängt auch mit dieser ganzen Frage, die gleich kommt, zusammen. Aber ich wollte ihn in diesem Moment körperlich, also ich wollte ihm helfen, wenn er ein Notfall gewesen wäre. Und alles andere dafür war ich nicht im Mindset da. Da war ich einfach nicht, auch nicht bereit zu. Und dann bin ich in die Bahn gestiegen. Erstmal hatte ich diese Wut in mir, dass wirklich sich keiner drum gekümmert hat. Dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht kennen die den schon. Dann dachte ich so, wenn er verstirbt, sage ich mal, wird das auch keiner merken, weil keiner ab und zu mal ein Check-up macht. Dann habe ich auch noch gedacht so, ich wollte ihm nur auf meine Art und Weise helfen und wollte nicht auf seine Nachfrage der Spende, wollte ich nicht eingehen, weil ich habe mich auch so ein bisschen, das war ganz cool, ich habe mich schon fast so, ich habe nicht verarscht, aber er war so, das kam mir plötzlich so alles so schauspielerisch vor. Natürlich, ich sag das jetzt in einfach, weil ich weiß, also weil ich mich hier in diesem Kontext wohlfühle und ihr wisst, okay, du kennst mich nicht so gut, aber Oma, du weißt, dass, keine Ahnung, ich mir Menschen wichtig sind. Also ich hätte ihm jetzt nicht direkt was vorgeworfen, aber ich war so ein bisschen, nee, ich möchte nicht jetzt von dir da hingezogen werden, dass ich dir jetzt eine Spende gebe, weil ich dir schon so nah bin, weil ich jetzt hier irgendwie, ja, ich weiß nicht. Und dann aber am Ende habe ich mich echt in der Bahn gefragt, ob das nicht auch super egoistisch war, mein Helfen wollen nur auf die eine Art und Weise zu machen. Und wenn er sagt, ja, ich helfe, indem ich eine Spende gebe, dass ich dann sage, nee, das will ich nicht. Also was sagt ihr dazu? Das ist meine Thematik.
Ich habe direkt ganz viele Gedanken. Ich muss sie erst mal kurz sortieren. Ja. Also ich kenne diese Situationen auch. Ich habe auch lange in der Obdachlosenhilfe ehrenamtlich mitgeholfen. Und wir haben das oft gesehen, dass halt tatsächlich Leute auch verstorben sind, weil halt niemand gefragt hat. Hm. Weil die Leute sich denken, okay, die Person liegt hier ja immer und liegt hier immer in der Ecke und sieht immer irgendwie nicht ganz gesund aus. Und da muss ich die Person jetzt nicht jeden Tag ansprechen, obwohl es halt schon hilfreich wäre, weil man oft den Unterschied zwischen jemand ist vielleicht betrunken und eingeschlafen, jemand liegt einfach nur da, weil er Bauchschmerzen hat, oder jemand ist gerade aktiv dabei zu erfrieren, du siehst den Unterschied halt nicht. Es lohnt sich halt sowieso immer nachzufragen und ich denke, da hast du auf jeden Fall auch das Richtige gemacht erstmal. Und ich kann diese Wut auch gut nachvollziehen, dass Leute einfach dran vorbeilaufen und ich glaube, das spiegelt halt so ein bisschen dieses Narrativ wieder, man möchte sich nur mit seinen eigenen Sachen beschäftigen und man möchte sich niemandem aufdrängen. Also es ist ja schon fast in Deutschland wie so eine Höflichkeitsformel, also ich mische mich nicht in das Leben anderer Leute an. Auch wenn meine NachbarInnen laut streiten und ich vermute, dass da vielleicht Übergriffe passieren, ich mische mich ja nicht in das Leben anderer Leute ein. Also sich selbst so zurückziehen aus so einer vorgeschobenen Höflichkeit, obwohl es halt eigentlich nicht höflich ist. Das war so die erste Assoziation, die ich dazu hatte.
Das ist spannend. Das ist ja schon fast, das ist interessant, weil du dieses, mein negatives Beispiel auch auf eine Emotion übertragen hast, die ja in bestimmten Situationen eigentlich eine positive ist. Also Höflichkeit, das ist ja was, was wir wertschätzen in unserer Kultur. Ah, das ist spannend.
Also mir fällt jetzt gerade ein, was ich erstmal gut fand von diesem Mann, der da saß, ja, dass er eindeutig gesagt hat, nö, er will Geld haben. Dass er einfach irgendwie sagt, dass er das andere erstmal so weggelassen hat, ja. Das war eine ganz saumäßig ehrliche Antwort.
Ja.
Und so. Und er hat sich nicht befangen gefühlt. Er hat nicht das Gefühl gehabt, er muss dir fürchterlich dankbar sein und so, sondern gesagt, ja, ich brauche Geld, ja, ganz einfach.
Ja.
Und vielleicht ist es sogar so in so einer Situation, dass wir oft in einer anders schwierigen Situation sind als der Betroffene. Der Betroffene macht eigentlich in der Regel eine klare Information, was er haben will und was nicht. Und wir winnen und drehen uns, haben schlechtes Gewissen. Und ich will eine ganz kurze Sache sagen, als wir aus der ehemaligen DDR in Hannover, du kennst die Geschichte, glaube ich, Anne. Als wir in Hannover ankamen, gerade aus Magdeburg, mit den Koffern in der Hand, da war das unser allererstes Erlebnis auf dem Bahnhof war, dass ich zum ersten Mal einen Bettler gesehen habe und zum ersten Mal einen wunderbaren Straßenmusiker. Und beim Bettler kam folgende Auflage an die Kinder. Jetzt kommt sie. Wenn ihr in Zukunft einen Bettler trefft, wir geben immer was, ja. Aber das war eine erste Begegnung mit dem Thema. Die Realität hat uns doch ganz gewaltig eingeholt. Und ich muss sagen, bei mir ist es erstmal eine Frage der Stimmung, ob ich was gebe. Und das Verrückte, es gibt eine ganz verrückte Sache. Wenn ich so am Boden bin und wenn es mir schlecht geht, gebe ich viel leichter was. Dann kommt bei mir automatisch der Satz, ach, wir sitzen eigentlich alle in einem Boot. Und dann gebe ich was. Wenn ich so super gut drauf bin und so, es klingt verrückt, dann gebe ich viel weniger was. Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich, ich habe auch einfach ein Gespür dafür. Ich habe zum Beispiel, kennst du?
Ja.
Mein Amerikaner.
Ah, ja.
Ich habe jemanden, wo ich hingehe und ihm Geld schenke, ja. Heute war ich zum Beispiel da, Der ist in so einer Seitenstraße von der Schildergasse, ist immer total eingebaut in riesig viel Gepäck und so und macht immer Kreuzworträtsel. Mhm. Und ist ein, ich mag den einfach total. Ich mache mal gleich Schluss, damit wird zu viel jetzt. Aber ich wollte es unbedingt noch gesagt haben, ja, ich mag den so gerne, dass ich, der fragt mich nie wegen Geld. Und ich darf ihn auch nicht fotografieren. Also ich kaufe mir nicht mein Fotorecht ein damit, sondern ich gehe hin und bringe ihm immer was vorbei. Und weil ich den so mag, ja. Und ich mache erstmal Stopp. Jetzt könnte ich den gesamten Podcast für mich übernehmen, aber das will ich jetzt nicht machen. Erstmal Schluss.
Jetzt bin ich mal gespannt, was die Sortierung deiner Gedanken so ergeben hat.
Ja, ich muss zum einen natürlich, also ich denke, man sollte sich auch klar machen, wenn man einer Person Hilfe anbietet, ist man ja in einer Machtposition. Ja. Anführungszeichen. Nicht, dass man Macht ausübt, aber man ist in dem Moment die privilegierte Person in der Machtposition. Ja. Gerade wenn es auch um wohnungslose Menschen geht, natürlich ist man in der Machtposition. Und man spricht eben aus dieser Machtposition. Das Gleiche erlebe ich zum Beispiel, wenn Leute auch in den globalen Süden fahren, um dort halt helfen zu wollen. Es passiert halt aus so einer privilegierten Position, wo ich mir denke, häufig ist es auch so ein bisschen performativ und so ein bisschen um sich selbst was recht zu machen, um das für sich selbst zu machen. Und was Ingrid vorhin gesagt hat, dass der Mann ja klar geäußert hat, dass er eben nur Geld möchte, das war dann sein Bedürfnis. Und dann zu sagen, dem möchte ich gerade nicht nachkommen. Und auch dieses, ich kann das Gefühl nachvollziehen, ich glaube, das liegt darin, dass man dann so ein bisschen in dieser Machtposition, dass da so ein bisschen dran gerüttelt wird und es wird so ein bisschen gekippt. Also dass man ist halt so, ich bin eigentlich in der Machtposition, nimm meine Hilfe an, ich gehe schon zweimal auf dich zu, wie du da liegst und spreche dich an und biete dir was an. Die anderen machen das nicht und dann nimmst du das nicht an und forderst auch noch was von mir, obwohl ich in der Machtposition bin. Und ich glaube, dass das ganz, ganz unterbewusst passiert, dass man dann sobald an dieser Machtstruktur, die ja irgendwie da ist, ein bisschen gerüttelt wird, man sich auf den Schlips getreten fühlt. Ja. Und das Gleiche, also wie gesagt, auch Leute, die halt in den globalen Süden gehen und dort eben vermeintliche Entwicklungshilfe leisten, die aber überhaupt nicht an die Bedürfnisse der dort lebenden Menschen angepasst sind und denen gar nicht gerecht wird. Also wir müssen jetzt nicht zum Beispiel das 100. Paket mit Spielzeug nach Afrika schicken. Das reicht langsam. Mhm. Sondern vielleicht den Betroffenen eben zuhören. Mhm. Sonst ist es wieder so ein über die Leute hinaus agieren irgendwie.
Das finde ich ein super guter Punkt. Ich hatte mal diese Diskussion mit meinem Vater, weil es darum ging, wenn ein Danke zu erwarten. Und das ist ein unglaublich schwieriges Thema, meiner Meinung nach, genau wegen dieser Machtstruktur, die aufgebaut wird. Weil geben ist was Schönes, aber genau geben, um sich selbst zu erleichtern, um etwas zurückzubekommen, schwierig. Also gib einfach nur, um zu geben und nicht, wenn die Person dich dann grantig angucken möchte und so, dann ist das so. Du hast dich schon durch die Entscheidung, ihr was zu geben, darin sollte es schon, finde ich, so, ne? Das ist schon die Entscheidung und da muss dann nicht diese Erwartungshaltung noch dran geknüpft sein. Deshalb, ich finde das mit der Machtstruktur total spannend. Was war deine Emotion, als ich gesagt habe, ich hatte dann aber auch einfach keine Lust, ihm das zu geben? Hattest du eher das Gefühl, ja, ist ja auch okay? Oder hast du gedacht, ja, dann hätte ich eher eingehen sollen auf seine Bedürfnisse?
Ich denke, wenn man das Ganze jetzt so soziopolitisch analysiert, ist es halt, dass es halt diese Machtstruktur widerspiegelt und dass, wenn du schon bereit bist, ihm zu helfen und eigentlich es auch nur gemacht hast, um diesen Menschen zu helfen und nicht aus so einem eigenen Interesse, wenn auch vielleicht unterbewusst, dann natürlich hättest du ihm vielleicht eine Spende geben sollen, aber dennoch kann ich das nachvollziehen und ich denke, dass Machtstrukturen zu durchbrechen und diese ganzen wie man einfach handelt, so unser alltägliches Handeln so zu verstehen und zu durchbrechen, das ist ja auch schwer. Ja. Und allein das zu sagen, ist auch eine wahnsinnig privilegierte Position, dessen bin ich mir auch bewusst. Es finde ich irgendwie sehr schwierig. So gesehen hatte ich eigentlich keine starken negativen oder positiven Emotionen. Ich habe mich dem erstmal angenommen, weil ich finde, man sollte da auch ein bisschen weniger emotional drauf schauen, weil es ja immer auch zwei Seiten gibt.
Aber was du da sagst mit dem Danke sagen, das finde ich auch ganz interessant, ja. Das ist mir zum Beispiel, wenn ich es mal überlege, wenn ich jemandem was gebe, dann ist es mir ehrlich gesagt Ich würde mich vielleicht über einen Danke freuen, aber es ist mir auch wurscht, muss ich sagen, ja. Und es gibt, ich finde, ich habe eine sehr interessante Sache erlebt. Am Klotwigplatz bei uns ist immer eine Frau. Und diese Frau sitzt immer so total in sich verkrochen da, hat ihren Koffer neben sich. In der letzten Zeit habe ich sie nicht mehr gesehen, aber so kenne ich sie über einen langen Zeitraum. Und ich bin ja nur immer mit dem Fotoapparat unterwegs und habe sie intuitiv nie fotografiert, ja. Und sie hat mich trotzdem, und das fand ich eigentlich saustark von ihr, sie hat mich angemutzt. Aber nicht, sie hat gesagt, was ich denn andauernd mit dem Fotoapparat rumrenne, habe ich dann auch alle Leute gefragt habe. Und so, ich fand das gut, die ist mal aus ihrer Position, aus dieser, letzten Endes, aus dieser, in diesem Machtgefüge ist sie rausgegangen und hat mich angemutzt, ja. Und hat mir die Leviten gelesen. Ich fand das stark. Und auch mit einer unheimlichen Strenge. Und dann passierte aber Folgendes. Ich kam mit Milan da lang. Milan, mein rotarier Freund, wisst ihr alle. Und das war danach und so. Und ich habe gesagt, Mensch Milan, gib mal der Frau einen Euro. Bring mal hin und so, ja. Und sie hat aber mitgekriegt, dass wir zusammenkamen. Und da hat sie gesagt, nee, sie möchte keinen Euro von mir haben. Fand ich saustark.
Ja.
Das fand ich gut.
Ja.
Das hat bei mir, das fand ich gut, ja.
Und nicht jeder reagiert so darauf wie du, ne?
Ja, ja. Und das war Würde, ja.
Ja, ich finde, das ist, also man tendiert ja dazu, Menschen, die in der Gesellschaft einfach marginalisiert sind, diese zu entmenschlichen und so entmenschlich zu betrachten. Und dann eben, wie du gerade gesagt hast, auch Würde, also natürlich hat sie das Recht, Nein zu sagen. Und ich glaube, viele würden dann sagen, ja, was, jetzt nimmt die den Euro nicht, da gebe ich der schon einen Euro, als wäre das irgendwie...
Jetzt so ja nicht nötig irgendwie.
Genau. Und also ich glaube, die Leute vergessen halt einfach so, auch marginalisierte Personen sind ja Menschen. Und marginalisierte Personen und Marginalisierung funktioniert ja so, dass Menschen reduziert werden auf das Körperliche und denen halt so dieses Menschliche abgesprochen wird. Und dann zu sagen, so, ja, du bist obdachlos, so, und dann, wie kannst du den Euro ablehnen? Natürlich kann sie das.
Ja, warum nicht? Sie kann das ja, wie jeder andere auch, ja.
Kann ich was zu der Geschichte direkt sagen?
Ja,
ich weiß ganz genau, wie du, mit welcher Freundlichkeit und mit welchem Keck, also du hast ja manchmal auch so eine, du sagst die Sachen so, wie sie halt gerade auch rauskommen manchmal. Und ich hatte aber eben gerade so eine Idee, wie du auch Milan gesagt hast, gib der Frau mal einen Euro. Also, dass diese ganze Situation von, du schickst ihn los, natürlich, du hättest ja Milan noch fragen können, möchtest du der Frau Geld geben?
Ja, das hätte,
ne? Oder hättest du es selber machen können? Mhm. Und so allein diese Situation, vielleicht, das ist nur eine Hypothese, ich habe überlegt, wie ich das finden würde, wenn ich jemand höre, der sagt, gib der Frau, die da sitzt, mal einen Euro, mach das mal. Das ist was Gutes, ne? So, weil dann hast du ja sozusagen deine Moralvorstellung auf das Kind und das Kind bringt das dann als, dann wäre ich so, vielleicht will ich das gar nicht als so diese groß, also diese, dann ist es ja wirklich so wie dargestellte Gabe, so. Es wird jetzt was
Positives. Kann sein, dass du angekommen bist, ist möglich.
Hatte war nur so eine Assoziation.
Ja, aber warte mal, mir fiel was dazu ein. Sag mir noch mal kurz
Entmenschlichung, Reduktion auf
die Gabe. Ja, jetzt habe ich es, ja. Das ist wiederum auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das sind ja, ich arbeite nämlich im Moment an so einem Beitrag für einen Draußenseiter gerade, ja. Und der hat...
Kennst du den?
Ja, es entweder heißt meine Überschrift, ich habe einen Namen, um diese Leute mal wirklich, hallo, das ist hier Anna, das Johann, das Ingrid und das sind hier Marlies und weiß ich, wie sie heißen. Ja, das ist nicht irgendwie der Obdachlose da und so, ja. Das entweder ist oder, das war so meine Idee, oder stell dir vor, du lebst auf der Straße. Einfach nur so ein Satz, ja. Und da wollte ich bei dir anknüpfen. Und dass ich mir so für mich wünschen würde, ja, dass ich das noch mehr im Fokus habe. Da sitzt nicht irgendwie so ein Bettler, sondern da sitzt jemand mit einem Namen, ja, mit einer, vor allen Dingen auch mit einer eigenen Lebensgeschichte.
Es ist ja auch, gerade in der ganzen Black Lives Matter Bewegung ging es ja auch darum, sagt ihre Namen, say their names, es sind nicht namenlose Opfer, sondern das sind halt Menschen. Und dieses ganze Thema von so Entmenschlichung interessiert mich irgendwie spannend, selber auch als marginalisierte Person, so als Transperson, erlebt man eine ständige Reduktion auf den Körper irgendwie. Und es wird halt so oft dann einfach vergessen, dass es Menschen sind. Also gerade so Ausübung von Macht, ob es jetzt so Sexismus und Patriarchat ist, ist ja auch eine Reduktion auf das Körperliche irgendwie. Und dem Männlichen wird halt so dieses rationale, Gedankliche zugesprochen und allem anderen eben nur das Körperliche. Und so auch bei Rassismus irgendwie, dass halt den weißen westlichen Personen wird die Gabe der Intelligenz zugesprochen, alles andere ist halt unzivilisiert, ne? Und wild und diese ganzen kolonialistischen Begriffe. Das ist ja, spiegelt sich dann natürlich auch mit Wohnungslosigkeit wieder.
Aber nochmal so eine Rückkopplung zu dem was du jetzt erlebt hast, ja. Klar, dieses innere Ding, was da gelaufen ist bei dir und so, kenne ich genauso, ja. Auch dass mir das, dass ich aus dieser Situation insgesamt, ich nenne das mal so, mit so einem Verlierergefühl rausgehe.
Ja.
Das ist, der ist eigentlich seiner Rolle gerecht geworden, ja. Aber ich habe ein Verlierergefühl. Mhm. Und kenne ich auch massenhaft, ja.
Ich hatte eben eine Assoziation zu der Entmenschlichung. Wenn man das mal weiterdenkt, also zur Entmenschlichung gehört für mich auch, der Person abzusprechen, dass sie Entscheidungen für sich trifft, die für sie in dem Moment richtig erscheinen. Ja. Und dann kommt dieses große Ding, was ich früher voll verstehen konnte und jetzt mich davon so ein bisschen verabschiedet habe, ist dieses... Ich möchte Menschen kein Geld geben, wenn ich das Gefühl habe, die stecken das eh nur in Drogen. Das ist ein komplexes Thema. Ich finde, das kann man nicht einfach nur auf eine Aussage jetzt reduzieren. Aber ein Standpunkt, der früher viel zu selten bei mir war, war, wenn ich was geben möchte und ich das gebe, dann verabschiede ich mich auch jetzt in dem Moment von dem Verwendungszweck. Weil was ich nicht möchte, ich möchte keinen erziehen. Ich möchte nicht meine Werte auf jemand anderen übertragen. Wenn ich das machen möchte, dann kann ich in eine Institution gehen und helfen. Ne? Mhm. Aber dieses jemanden durch Geld erziehen zu wollen oder zu sagen, ich möchte nicht, dass du es so und so ausgibst, das ist genau diese Machtstruktur, von der wir eben gesprochen haben. Und das, da denke ich mir, alleine meine Vorstellungskraft, das setzt ja auch voraus, dass ich so viel Empathie mit diesem Menschen habe, dass ich wissen würde, dass es nicht besser ist, dass er sich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht er oder sie sich Drogen zuführt an demselben Tag, so als ob ich dann diese Wissen überhaupt haben könnte. Also das ist sehr anmaßend.
Das Ding ist auch, gerade bei Suchterkrankungen, wenn du der Person das Geld nicht gibst, dann gibt es andere Wege. Also es gibt immer noch Beschaffungskriminalität, ganz, ganz viele wohnungslose Personen sind in der Zwangsprostitution, weil wenn man eine Abhängigkeit hat, gerade auch bei zum Beispiel Heroin, eine körperliche Abhängigkeit, du wirst dir diesen Stoff irgendwie besorgen. So. Und
sonst manchmal stirbst du auch davon.
Genau, total. Und ja, wie du gerade gesagt hast, du gibst ja das Geld und du gibst ja nicht. Oh, das erinnert mich, sorry, Gedankensprung. In Berlin gab es mal eine Start-up-Idee, die für mich auch, also das ist auch so das neoliberalste, kapitalistischste, was ich jemals gehört habe, dass an wohnungslosen Menschen QR-Codes umgehangen werden und dass man wenn man dann Geld gibt, über den QR-Code mit einer App nachverfolgen kann, wofür die das Geld ausgeben.
Oh,
das ist widerlich. Das ist so widerlich.
Das ist ja ganz schlimm.
Das ist so unfassbar widerlich. Und ich glaube aber, dass so viele Leute das in unserer Gesellschaft gut finden würden, weil es einfach so tief drin ist zu sagen, ich gebe niemandem was, wenn er das nicht für das und das... Also, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm.
Boah, das ist ja...
Das ist schrecklich.
Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ja.
Werde erzogen von der Gesellschaft, die auch unter anderem dafür gesorgt hat, dass es dir so dreckig geht, wie es dir jetzt ist. Retter und Helfer, Helfer und Zerstörer zugleich.
Ja. Das ist, ich hatte auch vorhin, hast du, Anna, ja gesagt, mit dem, dass man ein Danke erwartet. Und da hatte ich noch so einen Gedanken irgendwie zu, dass das für mich irgendwie auch so ein einfach total kapitalistisches Narrativ ist, dass wir so im Kapitalismus so sozialisiert werden, dass wir uns Dinge halt erkaufen und dass wir immer auch was zurückhaben wollen. Und ich habe halt das mal in einem ehemaligen Job auch erlebt, dass Leute halt kaum gespendet haben, wenn die nicht was zurückbekommen haben. Im Sinne von, kriegen wir dann auch mal einen Brief? Mhm. Kriegen wir dann auch mal so ein handgestricktes Armband oder sowas? Nein, Dietrich, manchmal kriegt man nur das. So ist das halt so. Und dann, also dieses, dass man halt sowas zurückerwartet irgendwie und das nicht einfach nur gibt, weil man halt geben möchte. Das,
weil man geben kann.
Genau, genau. Das ist halt so ein urkapitalistisches Prinzip einfach. Also ich will was zurückhaben. Ich erwarte was zurück dafür.
Ein Austausch, ein Warenaustausch schon fast.
Also was so ein wirklich schönes Beispiel ist, Anna, erinnerst du dich daran hier im Durchgang waren Attila und Alex, ja? Mhm. Die Attila und Alex sind zwei junge Leute und so, ja? Die haben hier in einem unserer Hausdurchgänge die waren da 2 Jahre, haben die da gewohnt, ja. Und wirklich wunderbare Leute. Und das hatte sich nachher so eine Freundschaft, das habe ich wirklich als richtig, für mich persönlich als gelungen erlebt und so eine Freundschaft entwickelt. Wir haben dann auf dem Rasen draußen den Geburtstag gefeiert, dass man was zusammen gemacht hat. Und es ging nicht nur darum, irgendwie ein Riesengeschenk hinzubringen und so, ja, was man irgendwie immer machen kann und sich schrecklich gut fühlen kann, denn auch, ja, ist ja wirklich auch eine schöne Sache, was Schönes zu schenken und so. Aber wir haben was wir haben was zusammen gemacht nachher und das hat mir unheimlich gefallen und das war auch so. Das wurde nachher auch ein Geben und Nehmen. Die haben mir auch dann, ich habe gesagt, ich könnte da mal dies und jenes, diesen und jenen Weg gehen und so. Und dann, das ging dann nachher so hin und her. Und nicht nur irgendwie so dieses, ich bin oben, ich gebe. Und ihr seid unten, ihr nehmt, diese Machtgeschichte. Ja, die haben jetzt eine Wohnung in Monheim gekriegt, ja, und...
Schön. Ja. Also wenn das ist, was ja. Sie wollen, ist das
schön. Ich habe darauf basierend mal eine Frage. Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen, wo ihr vielleicht wisst, das hat jetzt vielleicht viel gekostet und die Person gibt mir das gerade, weil die sich denkt, boah, ich habe viel dafür ausgegeben, aber euch war das gar nichts wert?
Darf ich kurz was sagen?
Ja, gerne.
Es geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber auch noch was anderes. Ich habe vor kurzem... Ich habe mit Christian darüber über Geben und Nehmen gesprochen, ja, und habe gesagt, für mich persönlich ist es so, Größe ist erst dann, wenn jemand nicht nur geben kann, sondern auch nehmen kann. Ich kenne Leute, die können, die schenken, können aber nicht annehmen. So, jetzt passierte Folgendes. Die Namen kann ich ruhig sagen, ja, die gute Magdeburg. Ach so, vielleicht.
Das Internet reicht auch bis Magdeburg.
Ach ja, stimmt ja ganz genau.
Mittlerweile, ja.
Also das ist ja ein fiktiver Name jetzt, ja. Jedenfalls, das Telefongespräch war zu Ende. Da habe ich gesagt, so, und da habe ich ein Buch, was ich heiß und innig liebe, Mach Handel. Das habe ich ihr eingepackt, habe ihr geschickt. Und zwar habe ich gesagt, soll sie erst auspacken, wenn sie in der Charité ist und die Operation hinter sich hat. Dann hat sie was Gutes zu lesen. Es vergingen 3 Tage. Hatte ich das erzählt, Anna? Nein. Es vergingen 3 Tage. Sie ist erst vor kurzem gewesen jetzt. Am 3. Tage kommt ein dickes, fettes Paket an. Ich denke, na nur irgendwie, wer schickt mir dieses Paket? Ich gucke auf den Absender und dachte, oh, bitte nein. Ich dachte, bitte nicht sowas, was ich jetzt befürchte. Ich öffne das Paket. Da waren eigentlich schönes Duschmittel, alles Mögliche. Ich habe dieses Paket, ich wollte es nicht haben. Genau das ist es, was ich nicht wollte, ja. Ich wollte nicht, dass du das Gefühl hast, du musst alles wieder glatt bügeln. Und ich habe mich null über dieses Paket gefreut. Null. Und habe eine totale Abwehrhaltung gehabt. Und dachte, das, genau das wollte ich nicht, ja.
Ja.
Und dass sofort so eine Reaktion kommt, ich muss es wieder, ich kann es nicht ertragen, was geschenkt zu kriegen. Einfach nur was geschenkt zu kriegen.
Das Gefühl, dass sie in deiner Schuld dann
plötzlich steht. Ja, genau.
Das war ja gar nicht deine Intention.
Überhaupt null. Ja, es war überhaupt nicht meine Intention. Ne?
Ja, mit Blick auf die Uhr sage ich noch meinen Schmarrn und dann können wir es als schöne, runde Podcast-Folge beenden. Mir ist es ganz selten oder so selten passiert, dass es mir nicht einfällt. Aber was wir diese Weihnachten gemacht haben, was ich schön fand, wir haben gesagt, wir schenken nicht, jeder schenkt was, sondern es wird einfach gewichtelt, dass jeder was Kleines hat.
Ich liebe das.
Jeder besorgt nur eine Sache. Hat wunderbar geklappt, also auch für Personen, die das jetzt hören, auch für dich auch, ne? Also das ist eine super Sache.
Ja.
Also gerade an Weihnachten, wo wirklich so dieser Konsumgedanke sich so einen riesen Platz geschaffen hat in der ganzen einfach Beisammensein. Nichts schenken ist natürlich auch eine Option, aber manchmal macht es ja auch Freude, so ein bisschen kreativ zu werden.
Voll, nee, das finde ich auch total schön.
Ja, das war wunderbar, das war eine total schöne Stimmung. Ich meine, wir hatten ja, ich hatte ja auch diese Fotos gemacht und das war wirklich ein Performance-Abend, wo du die Choreografie gemacht hast, ja, mit auf dem Boden liegen und Beine in der Luft und alles, ja.
Die Choreografie muss immer vollführt werden, das Kind muss nämlich immer die Geschenke verteilen.
Ja.
Es ging natürlich nur darum, dass ich einen weniger anstrengenden Job habe, diese Weihnachten.
Seit dem ersten Lebensjahr musst du das machen.
Ja. Ja, danke, dass wir heute so nett gequatscht haben.
Danke, dass ich dabei sein
kann. Ja, danke, dass du schön war.
Auf ein baldiges Wiedersehen, vielleicht, wenn du Lust hast.
So ist es. Auf jeden Fall.
Gut, ist die Hase alle, oder?